Interessant ist, wie Paulus argumentiert. Er hat davon gesprochen, dass Paulus oder dass Abraham ein Vater des Glaubens ist, hat von der Verheißung gesprochen. Diese Verheißung wendet er an als Verheißung auf die Gerechtigkeit. Der Verbindungsgedanke ist wahrscheinlich der des Samens, aber die Verheißung bei Abraham war die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen sollte. Aber über diesen Sohn nämlich eben und über den Samen sollte er Erbe der Welt sein und sollte ein Segen ausgehen über die ganze Welt. Und dieser Segen, der über Isaak und den Samen in die Welt geht, geht aber durch das Engtor Jesus Christus. Da ist die Verbindung zum Evangelium. Und für Paulus, das sagt auch im Galaterbrief, da ist die Verbindung. Und deshalb kann er so für uns zunächst ein bisschen weitläufig argumentieren. Also jetzt kommt er auf Totenauferstehung und auf Glauben zu sprechen als ein Erwarten, wo nichts ist. Und das war bei Abraham dort der Fall, wo er keinen Sohn kriegen konnte, wo keine Hoffnung bestand, menschlich gesehen, dass er einen Sohn kriegen würde. Aber da hat sich dieser Glaube von Abraham gezeigt, und dann hat Gott ihm diesen Samen gegeben, nämlich den Vorfahren des Messias. Sodass unser Glaube die gleiche Art ist. Ja? Wenn wir Abraham nachfolgen, dann sollen wir denselben Glauben haben. Wo nichts zu hoffen ist, wo wir nur gesündigt haben, wo wir nichts aufbringen können, aufweisen können, da kann Gott helfen. Vor dem Gott ist Abraham Vater, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Isaak ist ja gleichsam von den Toten zurückgebracht worden, war dem Tode geweiht. Und das Nichts, das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre, der gegen Hoffnung auf Hoffnung glaubte, um ein Vater vieler zu werden, wie geschrieben steht, so wird dein Same sein. Und, nicht schwach im Glauben, beachtete er nicht den eigenen, schon erstorbenen Leib, er war etwa 100-jährig, noch das Absterben des Mutterleibes der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Übrigens, manche haben hier biologische Fragen natürlich. Wie das damals gewesen ist, wissen wir nicht. Heute ist es nicht ganz so, wie er das scheinbar hier hinstellt. Aber da wir ja nicht die damalige Situation kennen, noch die besondere Situation bei Abraham und Sarah, müssen wir es einfach so stehen lassen. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, obwohl er in die Prüfung kam und nicht immer der Stärkste war, wenn er nach Ägypten geht zum Beispiel. Aber er zweifelte grundsätzlich nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben. Merken wir uns dieses wurde. Vielleicht haben Sie wahr. Das griechische Wort kann so oder so übersetzt werden, aber besser mit wurde. Es gibt bei Abraham eine Entwicklung, ein Wachstum des Glaubens. Und das darf es geben. Und das ist ermutigend. Wir müssen nicht das größte Maß von Glauben sofort haben. Wir dürfen auch Werdende sein auf diesem Gebiet. Glaube ist wachstumsfähig. Er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Das tut der Glaube. Und wusste aufs Allergewisseste, das, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Natürlich müssen wir da vorsichtig sein. Er hat nicht alles verheißen, das er tun kann. Diesen Schluss ziehen einige Leute. Ja. Wir können alles erwarten, was Gott tun kann. Gott kann doch heute dasselbe tun. Ja, das kann er. Hat es aber nicht verheißen. Aber was er verheißen hat, das kann er tun. Damit dürfen wir rechnen. 22 und 23. Darum wurde es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet wurde. sondern auch unseretwegen. Und da kommt er nun zu einem weiteren Gedanken, den wir unter C festhalten könnten, 23 bis 25. Der Eckstein der Rechtfertigung. Jetzt geht er vom Alten Testament zum Evangelium über. Er hat jetzt gezeigt, dass es im Alten Testament früher auch immer so war, dass man nur durch den Glauben mit Gott zurechtkam. Und jetzt weist er uns noch einmal hin auf das Evangelium, aber jetzt auf die Auferstehung. Er hat auf den Tod Jesu und das Blut Jesu hingewiesen. Aber jetzt weist er auf die Auferstehung hin als den Eckstein der Rechtfertigung. Ein sehr wichtiger Gedanke. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet wurde, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet wird, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckte, welcher wegen unserer Übertretungen dahingegeben und wegen unserer Rechtfertigung auferweckt wurde. Unsere Rechtfertigung ist nicht nur durch das Kreuz, sondern auch durch die Auferstehung. Wie? Parallelstelle, wenn Sie sich die merken wollen, 1. Timotheus 3, Vers 16. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist. Jesus ist gekommen, und das werden wir wieder feiern in den nächsten Wochen. Jesus ist gekommen, um im Fleisch für uns zu sterben. Aber wenn er stirbt, sieht er aus wie ein Ungerechter, denn er nimmt die Stelle des Kriminellen ein, sagt Jesaja in 53. Er stirbt wie ein Verbrecher. Jetzt bedarf es, wenn dieser Jesus verkündet werden soll als ein Helfer, der Rechtfertigung von Jesus. Wenn Jesus als Hilfe für uns, für Menschen angeboten werden soll, wenn das glaubhaft sein soll, dann muss Jesus, der Gekreuzigte, gerechtfertigt werden. Und das tut die Auferstehung. Die Auferstehung beweist, dass er gerecht war. Wie? Dadurch, dass er Sohn Gottes war. Denn wenn er auferstanden ist, ist er nicht nur Mensch. Dann ist er Gottes Sohn. Das sagt Paulus in Römer 1, Vers 4. Erwiesen in der Auferstehung als Sohn Gottes. Und wenn er Sohn Gottes ist, ist er gerecht. Wenn er aber auferstanden ist, dann ist er vorher gestorben. Wenn er aber als Sündloser auferstand und auch gestorben war, dann ist er für andere gestorben. Und so haben wir das Evangelium, ein Gerechter stirbt für Ungerechte. Seine Auferstehung rechtfertigt ihn. Und somit kann man an ihn glauben zu unserer Rechtfertigung, weil es ein Gerechter war, der an unserer Stelle wirklich unsere Schuld trug. Denn wir müssen ja zugeben, hätte Jesus nur einmal gesündigt, hätte er für diese Sünde sterben müssen und könnte nicht unsere Sünde getragen haben, stellvertretend. Kann ja nur einen Tod auf einmal sterben. Und wenn er ein Sünder ist, dann gibt es nur einen Tod, den er sterben kann. Es gibt keinen Karma, keine Reinkarnation. Ja? Das ist das Ende. Aber wenn er sündlos gestorben ist, dann konnte er unsere Sünde auf sich nehmen, wenn er im Fleisch starb. Deshalb ist die Auferstehung so wichtig zu unserer Rechtfertigung, dass es klar ist, ein Gerechter stirbt. Der konnte unsere Sünde nehmen. Und dann können wir gerechtfertigt werden. So ist die Auferstehung ein Eckstein für unsere Rechtfertigung. Jetzt kommen wir zu Kapitel 5. Kapitel 5 ist aufzuteilen in zwei Teile. Kapitel 5 ist verschieden zugeteilt worden. Einmal zum Vorhergehenden, einmal zum Nachfolgenden. Ich habe beides getan. Im Moment habe ich es zu dem zugeteilt, das vorangeht, nämlich zum Thema Wesen des Heils. Wir würden also immer noch beim Thema Wesen des Heils sein in Kapitel 5. Aber es muss zugegeben werden, dass in Kapitel 5 schon Gedanken da sind, die grundlegend sind für die Kapitel 6 bis 8. Das muss man gleichzeitig im Auge behalten. Also wenn wir es zurechnen zu dem vorhergehenden, zum Thema Wesen des Heils, dann hätten wir hier das vierte oder D unter Abschnitt Segen oder der Segen der Rechtfertigung. Welchen Segen oder welche Segnungen fließen aus unserer Rechtfertigung? Wir sind gerechtfertigt durch den Glauben. Jetzt geht er einen Schritt weiter. Was resultiert daraus? Und eben darin ist 5 die Brücke zu 6 bis 8, wo von der Entfaltung des Heils die Rede ist. Drei grundsätzliche Segnungen nennt er hier, wobei er beim dritten länger stehen bleibt. Die ersten zwei sind kurz genannt, das dritte bewegt ihn besonders. Erster Segen, Vers 1, Friede mit Gott. Das heißt, wir sind versöhnt. Wer gerechtfertigt ist, ist ja versöhnt, da ist nichts mehr dazwischen. Er ist in die Familie Gottes gekommen, die Freundlichkeit Gottes umfasst ihn. Vers 1, da wir also aus Glauben gerechtfertigt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn, durch Jesus Christus. Es könnte sein, dass einer oder der andere eine ganz andere oder stark andere Übersetzung hier hätte. Es gibt nämlich Handschriften, die hier das anders sagen, aber die meisten Übersetzer sind doch zurückgekommen zu dem Majoritätstext, wo es so lautet, wie wir es gewohnt sind zu lesen, bei der Luther-Übersetzung und auch anderen Standardübersetzungen. Da wir also aus Glauben gerechtfertigt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn. Herr ist hier betont. Das heißt, wir lesen dann entsprechend, Herr komme durch Jesus Christus. Er ist dieser Herr. Gott, Gottes Sohn, ist für uns gestorben. Darin liegt die Möglichkeit des Friedens. Das ist die Anknüpfung an Schluss von 4. Ja? Auferstehung macht ihn zum Herrn. Und dadurch sind wir gerechtfertigt, haben wir Frieden mit Gott. Dieser Friede, der darf nicht zu schnell überlesen werden. Dieser Friede muss im Blick auf das Alte Testament verstanden werden. Heute kennen wir dieses Wort wieder vom Hebräischen her, im israelischen Gruß Shalom. Er war auch im Alten Testament ein Gruß. Da sagt man auch Shalom, auch in unserer hebräischen Bibel. Aber Luther übersetzt dann vielleicht, geht es dir wohl. Ja. Da sehen Sie schon eine Auslegung des Wortes. Es geht bei Shalom um Wohlergehen, nicht nur um Mangel oder Fehlen an Auseinandersetzung oder Streitigkeiten. Friede ist nicht nur Ruhezone, sondern weil es Ruhezone ist, kann jetzt das Leben gedeihen. Diese zwei Gedanken gehen zusammen. Noch ein weiteres. Wir sind jetzt beim nächsten Begriff, Gerechtigkeit im Alten Testament. Gerechtigkeit und Friede sind sehr stark verwandt. Friede ist die Voraussetzung, das heißt Friede im engeren Sinn, aber wo Friedenszone ist, da kann Gerechtigkeit vorhanden sein und wenn die zwei da sind, kann Gedeihen da sein. Die zwei müssen zusammen gesehen werden. Das sind größere Begriffe, als wir im Deutschen sie zunächst verstehen. Das heißt, wenn wir jetzt mit Gott versöhnt sind und mit ihm Frieden haben, dann kann das Leben in der Gemeinschaft mit Gott gedeihen. Und das muss hier schon gesehen werden, saatmäßig wenigstens. Da wir also aus Glauben gerechtfertigt wurden, haben wir Frieden mit Gott und es kann weitergehen. Ja. Das ist ein Segen, der zum Segen wird. durch Jesus Christus. Zweitens, zweiter Segen, Zutritt zur Gnade. Weil wir gerechtfertigt sind, haben wir einen Zutritt zur Gnade, durch welchen wir auch, das heißt durch den Glauben, den Zutritt bekommen haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir stehen in der Gnade, das sollten wir nie vergessen. Nicht in Werken, neu. Auch nach der Bekehrung bleibt es immer Gnade. Ja? Wir stehen jetzt in der Gnade und leben aus dieser Gnade. Und das bringt uns einen Zutritt zum Vater, aus dessen Hand wir leben. Wir leben Tag für Tag aus dem Schenken Gottes. Und deshalb brauchen wir, und um beschenkt zu werden, müssen wir uns nicht nur berufen auf bereits empfangene Gaben im Heil, denn wenn wir zu Christus kommen, uns zu ihm wenden und neues Leben bekommen, dann bekommen wir eine ganze Menge. Aber ein Teil von diesem, das wir dann bekommen, ist Verheißung. Das heißt, aufgrund dieser Zusage, dieser Versprechung, kommen wir immer wieder und holen ab. Und so sieht das Leben aus. Wir stehen auf und danken Gott für die Nachtruhe. Herr, dies ist dein Tag. Ich gehöre dir. Ich danke dir, dass du da bist. Jetzt lebe ich aus deiner Hand. Ich nehme es nicht für selbstverständlich, dass ich noch zwei Beine habe, dass ich jetzt in den Tag hineingehen kann. Bitte, Herr, bewahre du mich. Ich bin angewiesen auf deine Bewahrung. Bitte führe mich. Ja? Wir treten zum Thron der Gnade, stehen in der Gnade, kommen als Bettler, aber als Beschenkte und dürfen uns neu beschenken lassen. Und so dürfen wir durch den Tag mit dem Herrn in Verbindung bleiben, Gebetsverbindung. Das sollte ganz jede Stunde da sein. Spurgeon sagt einmal, er erlebt das so, dass man betet nicht die ganze Zeit, aber es gehen wohl kaum 15 Minuten vorbei, bevor man wieder betet. Sehen Sie? Das ist nicht ein Muster, aber man sieht ein Beispiel, wie Gottes Männer gelebt haben. Und jetzt können sie beten. Herr, hilf mir das doch zu verstehen. An der Stelle komme ich nicht ganz mit. Oder sie merken etwas und dann denken sie an etwas in ihrem Leben, dann verbinden sie das vor dem Herrn im Gebet. Sie beten um Führung. Wen soll ich heute treffen? Es ist hier wichtig, dass wir durch den Tag hindurch beten, dass wir die richtigen Leute auch zufällig treffen. Dass es nicht nur Zufall ist, sondern dass wir die richtigen Leute antreffen, auch kurz beim Grüßen und so weiter. Gehen wir wieder weiter. Das ist nie von ungefähr. Jemand braucht ein Lächeln, jemand braucht ein kurzes Wort, einen Gruß. Jemand braucht vielleicht eine kurze Unterhaltung und dann geht's weiter. Jemand braucht vielleicht ein Bibelwort. Oder eine Fürbitte, das wird dann kund. Und so gehen wir durch den Tag im Gebet und leben aus dieser Gnade. Es ist sehr wichtig, dass Kinder Gottes ständig in dieser Gnade stehen und ständig diesen Zutritt genießen. Das ist unser Leben. An der Stelle hat Luther etwas sehr Vernünftiges und Schönes gesagt. Ein Christ ist fast per Definition ein Betender. Und Paulus sagt in Epheser 2, dazu ist Jesus gestorben und sind wir gerettet worden, damit wir Zugang haben. Epheser 2, Vers 18. Das fließt aus den Versen 14 bis 17. Versöhnt, um beten zu können. Das ist ja etwas, das man nicht tun kann, richtig, wenn man nicht Christ ist, wenn man nicht Jesus kennt. Das kann letztlich nur der, der mit Gott versöhnt ist. Das ist ein Segen der Rechtfertigung. Und jetzt kommt der dritte Segen, mit dem er sich jetzt bis zum Ende, bis Vers 11 befasst. Der Segen der Rechtfertigung geht von 1 bis 11. Hoffnung. Hoffnung auf die Herrlichkeit ist der dritte Segen. Hoffnung auf die Herrlichkeit. Vers 2 beginnt es schon im zweiten Teil. Und sind am Rühmen aufgrund der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ein kleiner Hinweis auf das Wort Rühmen. Dieses Wort gebraucht Paulus so als Mischung. Wir müssten wohl zwei Wörter oder zwei Gedanken zusammen hier verbinden. Es ist eine Mischung von Freude und Stolz, gesundem Stolz. Es ist ein sich befassen mit dem Vorrecht der Gnade, das uns wirklich selbstbewusst macht, freudig, in der Abhängigkeit. Ja? Aber wir sind so froh und fast stolz darüber, ja? Dass wir dazu gekommen sind. Nicht selbstständig stolz, aber doch so sicher geworden in Jesus Christus. Und wir rühmen. Das ist der Gedanke dieses Wortes. Paulus wird sehr selbstbewusst in der Gnade. Sie macht uns zu etwas. Wir sind etwas Neues. Darüber dürfen wir uns freuen. Auch im Blick auf die Zukunft. Der Christ hat also eine Vergangenheit. Am Kreuz wird er seine böse Vergangenheit los und bekommt eine neue. Das Kreuz steht hinter ihm. Aber die Wiederkunft Jesu und die kommende Herrlichkeit steht vor ihm. Und dazwischen sind wir. Und wie das aussieht zwischen gestern und morgen, das wird er in 6 bis 8 zeigen. Ja. Aber jetzt setzt er die Pole. Sind am Rühmen aufgrund der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes, die noch kommt. Die haben wir nicht. Aber nicht nur das, sondern auch in den Bedrängnissen. Hier steht ein Wort im Grundtext, das mit mehreren Wörtern übersetzt werden kann. Trübsal, Drangsal, Anfechtung, Druck, Stress, Bedrängnis. Es bedeutet oder kommt von dem Wort quetschen. Wenn wir durch Umstände des Lebens, negative Umstände des Lebens, gequetscht werden, da werden wir eingeengt und der Atem tendiert auszugehen. Da haben wir Angst, weil wir leben wollen. Und nun sagt Paulus, diese Umstände, die bleiben. Das Quetschende, uns Einengende, uns Bedrückende bleibt. Aber inmitten dieses Druckes, Druck und Stress sind durchaus sehr, das sind aktuelle Wörter, aber sind sehr, sehr genaue Wörter, um das griechische Wort zu übersetzen. Sie können es ruhig gebrauchen. Bedrängnis oder Druck, ja, Stress, das ist, was hier steht. In diesen, es steht in der Mehrzahl, in diesen Bedrängnissen sind wir am Rühmen. Nicht wegen der Bedrängnis, wir sind nicht leidensfroh, sondern wegen das, die Alternative, wegen das andere, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausdauer zur Auswirkung hat. Die Bedrängnis, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir aus der Gnade leben, aus dem Zutritt leben, weiter im Glauben leben, die bewirkt oder hat zur Auswirkung Ausdauer oder Geduld, darunter bleiben im Griechischen. Darunter bleiben, deshalb Ausdauer, wird auch mit Geduld übersetzt. Aber es ist eine besondere Form von Geduld. Die Ausdauer, man läuft nicht weg. Es gibt ein Weglaufen, wenn Gott uns entfernen will von der Not, oder er kann auch die Not von uns entfernen. Aber wenn er will, dass das bleibt, dann können wir darin Geduld lernen. Die Ausdauer aber bewirkt Bewährung. Reifung. Wir werden reif in Christus. Der Glaube wächst, die Liebe wächst, ja. Die Frucht des Geistes wächst. Selbstbeherrschung wächst. Wir bewähren uns. Wir bleiben dabei und wachsen. Die Bewährung aber bewirkt Hoffnung. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir Geduld haben mit jungen Christen, die noch nicht so hoffnungsstark sind, ja. Das ist auch eine Frage des Wachstums. Hoffnung wächst in der Bewährung. Die Hoffnung beschämt aber nicht, lässt nicht zu Schanden werden. Warum nicht? Weil sie von der Liebe getragen wird. Weil die Liebe Gottes, hier steht ein starkes Denn, das Weil, nicht nur das gewöhnliche Wort Denn, sondern weil, starke Begründung, weil die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen, deshalb hoffen wir weiter. Ein Liebender hofft bei Abwesenheit des Geliebten immer weiter. Wenn die Liebe abschwächt, dann wird die Hoffnung schwach. Die Hoffnung wird von der Liebe getragen. Es geht um Personen. Ja. Weil die Liebe Gottes, wir lieben also nicht mit eigener Liebe, auch hier wieder Gnade. Ja. Wir leben aus der Liebe Gottes, die da ist. Aber wie ist die Liebe Gottes gekommen? Nicht einfach so von selbst ausgeschüttet. Sie ist nicht ein Ding, sie ist eine Haltung. Und wenn sie ausgegossen wurde wie ein Ding, dann mit einer Person, die ausgegossen wurde, der Heilige Geist. Mit ihm kam sie. Die Liebe Gottes ist ausgegossen worden durch den Heiligen Geist, welcher uns in unseren Herzen, durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben wurde. Übrigens, hier merkt man, dass der Heilige Geist das Los ist eines jeden Christen in Rom. Da braucht Paulus gar nicht zu fragen. Habt ihr schon die Taufe gehabt oder seid ihr erfüllt mit dem Heiligen Geist oder was immer? Das weiß er, die haben alle den Heiligen Geist, wenn sie Gerufene sind, wenn sie im Glauben stehen. Das ist Allgemeingut des Christen, jetzt. War nicht immer so, aber jetzt ist es so. In unseren Herzen ist diese Liebe ausgegossen und von der Liebe dürfen wir leben. Paulus sagt in Philipper 1, ich liebe euch mit der Liebe Christi, ja, mit seinem Herzen. Seine Liebe, sein Herz klopft in mir. Stellvertretung bleibt das Geheimnis der Beziehung mit Gott. Wir werden gerettet durch Stellvertretung, durch Glauben, durch Annehmen. Und es bleibt so. Leben aus Gott. Wie heißt es in Kolosser 2, Vers 6? Wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm, Schritt für Schritt, so. Genauso, die Methode der Bekehrung bleibt die Methode des Glaubenslebens. Diesen Vers hat einmal ein Vater in Christus. Manche von Ihnen in Täuferkreisen haben die Tösen einen oder den anderen kennengelernt, ja? Oder nicht? Niemand? Ah, vielleicht war das, nee, das war bei den, der Jakob Tös war bei den Missionsgemeinden gewesen, ja, so war das. Aber vielleicht kennen Sie das Buch über die Ehe, Glückliche Ehe von Jakob J.J. Tös, vielleicht nicht. Schon lohnenswert. Es gibt mehrere Tösen in Kanada und USA. Zwei besonders, John und Jakob. Und deren Vater war mein Bibelschullehrer. Und als ich ein junger Christ war, habe ich ihm einmal geschrieben, können Sie mir Bibelverse geben für einen jungen Christen? Ich war in Not. Und er hat mir geantwortet, eine Liste von Bibelversen gegeben, aus denen ich dann gelebt habe. Und dies war ein Vers, Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Wir leben aus dieser Gnade, aus dieser Liebe, die uns geschenkt worden ist. Denn, Begründung Vers 6, es war, als wir seiner... Moment einmal, hier fehlt etwas, ja? Es war, als wir... Als wir noch schwach waren, es war, als wir noch schwach waren, dass Christus zur rechten Zeit für Ehrfurchtslose oder Gottlose starb. Aber das Wort bedeutet Ehrfurchtslose. Es war, als wir noch schwach waren, dass Christus zur rechten Zeit für uns starb, die wir die Furcht Gottes nicht kannten. Denn es wird schwerlich jemand für einen Gerechten sterben. Denn für einen guten Menschen wagt es jemand eventuell zu sterben. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da rühmt Gott seine Liebe zu uns. Das hat er getan, als geschäftlich gesehen keine Voraussetzungen da waren für diese Investition. Ja? War ein schlechtes Geschäft. Aber Gott ist eben Prophet und er wusste, dass es sich lohnen würde. Es war kein Wagnis ins Leere, sondern hat gewusst, dass das wird sich lohnen. Und dann hat er seinen Sohn gegeben für uns, als wir noch Sünder waren. Das beschämt uns und das zieht uns aber auch. Als wir noch Sünder waren, ist Jesus für uns gestorben. Vers 9 und 10. Vielmehr werden wir also, nachdem wir jetzt gerechtfertigt worden sind in seinem Blut, durch ihn gerettet werden vom Zorn, vom kommenden Zorn. Denn das ist ja die Hoffnung, dass wir nicht in den Zorn müssen. Ja? Denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden in der Bekehrung, aufgrund des Kreuzes, durch den Tod seines Sohnes, vielmehr werden wir, nachdem wir versöhnt worden sind, gerettet werden in seinem Leben. Hier haben wir die Lehre von der gegenwärtigen Rettung. Wir wurden gerettet, als wir in der Umkehr zu Jesus kamen. Wir werden gerettet zwischen diesem Punkt und dem Punkt der Vollendung. Und wir werden gerettet werden, wenn Jesus kommt, von der Gegenwart der Sünde. Aber hier spricht Paulus von der gegenwärtigen Rettung. Jetzt dürfen wir Befreiung erleben von der Kraft und Macht der Sünde. Das liegt Paulus sehr stark am Herzen. Nicht nur Rechtfertigung grundsätzlich, sondern das soll sich auswirken. Und diesem Gedanken macht er hier schon Kapitel 5 Bahn. Wir werden gerettet werden als Versöhnte, die wir jetzt aus dem Leben des Sohnes Gottes leben. In seinem Leben, durch sein Leben. Sein Leben für mein Leben. Ich lebe aus seinem Leben. Aber nicht nur das. Es bleibt dabei, dass es auch die künftige Befreiung gibt. Aber nicht nur das, ich muss einen Fehler gemacht hier haben. Wie lautet es bei Ihnen jetzt? Nicht nur das, sondern Vers 11. Ich muss es hier lesen. Ja. Wir rühmen uns in Gott oder Gottes durch unseren Herrn, wieder betont, durch Jesus Christus, durch welchen wir jetzt die Versöhnung empfingen. Wir rühmen uns nicht nur, weil wir jetzt aus dem Leben des Sohnes Gottes leben, sondern wir rühmen uns der Person Gottes überhaupt. Das ist der Höhepunkt dieses Abschnittes. Dass Gott selbst als Person dasteht, denn wir sind mit Gott versöhnt durch Jesus. Und in diesem Gott dürfen wir uns rühmen, gestern, heute und morgen. Das ist der kleine Höhepunkt. Ein kleiner Berg im Vergleich zu dem am Ende von Kapitel 8. Aber hier kommen wir zu einem gewissen Höhepunkt in der Betrachtung des Heils. Jetzt möchte ich zusammenfassen, was die Verse 2 bis 8 über Hoffnung der Herrlichkeit sagen. Einmal, in den Versen 3 und 4 lernen wir, dass Hoffnung durch Druck gefördert wird. Hoffnung wird durch Bedrängnis gefördert. Verse 5 bis 8. Die Hoffnung wird getragen von der Liebe. Die Hoffnung wird getragen von der Liebe. Diese Liebe wiederum kommt aus zwei Quellen. Vom Heiligen Geist und vom Tod Jesu Christi. Verse 6 bis 8. Vom Tod Jesu Christi. Aber sie ist uns gebracht worden durch den Heiligen Geist. Also die Hoffnung wird getragen von der Liebe, Verse 5 bis 8. Weiter, Verse 9 bis 10. Die Hoffnung ist gesichert durch das Leben von Jesus. Die Hoffnung ist gesichert durch das Leben von Jesus. Und Vers 11, jetzt wird der Kreis geschlossen. Wir sind wieder bei 2 und 3 angelangt. Hoffnung gibt Anlass zum Rühmen. Hoffnung gibt Anlass zum Rühmen. Mit anderen Worten, wir dürfen auf Hoffnung uns jetzt schon rühmen. Die Hoffnung hat eine Rückwirkung auf unseren jetzigen Zustand. Nun möchte ich Ihnen noch einen Überblick geben auf die nächsten Verse, die sehr schwierige Verse sind. Wir haben einen langen Satz hier, einen verschachtelten Satz, könnten wir vielleicht sagen. Aber ich will ihn nicht vollkommen enträtseln. Ich will Ihnen einige Hauptgedanken geben. Zwei Grundhauptgedanken, glaube ich, könnten wir hier sehen. Und wenn wir die vor Augen haben, können wir den Text lesen. Es geht übrigens in den Versen 12 bis 21 unter E, das ist das letzte jetzt, der letzte Unterabschnitt, unter E um die Reichweite des Heils. Es gehört zum Wesen des Heils, dass er eine große Reichweite hat. In diesen Versen sagt Paulus einmal, Sünde und Tod kommen auf alle Menschen durch einen Fehltritt Adams. Sünde und Tod kommen durch einen Fehltritt, nämlich von Adam, über alle Menschen. Nicht nur Sünde, sondern Sünde und Tod. Und das Zweite, und diese zwei Gedanken laufen mehr oder weniger parallel, das Gegenteil von Sünde ist Gerechtigkeit. Gegenteil von Tod ist Leben. Gerechtigkeit und Leben kommen auf viele durch Jesus Christus. Und jetzt kommt der Unterschied, auch wo viele Übertretungen waren. Es braucht nicht nur eine zu sein. Auch wo viele Übertretungen waren. Damit schließt er das Kapitel. Wir lesen Vers 12. Darum, gerade so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt hineinkam und durch die Sünde der Tod und auf diese Weise der Tod zu allen Menschen hindurchdrang. Dieser Vers ist immer wieder ein Gegenstand des Studierens gewesen bei Theologen. Wenn man ihn näher beschaut, sind hier Fragen, die es zu lösen gilt oder die man lösen möchte. Vorausgesetzt wird, dass die Menschheit sich vermehrt. Durch einen Menschen zu allen Menschen. Wie? Wie geht Sünde von einem zu allen? Wie geht Tod von einem zu allen? Und da gibt es zwei grundsätzliche Auffassungen bei katholischen Theologen, lutherischen Theologen und reformierten Theologen. In diesem Fall stehen sich die Lutheraner den katholischen und den reformierten gegenüber. Die einen sagen, das geht auf natürliche Weise, die lutherischen. Das heißt, irgendwie, und auch da wissen wir nicht genau, aber irgendwie geht es bei der natürlichen Zeugung, wird vermittelt bei der natürlichen Überzeugung auch die Tendenz zur Sünde, man spricht von der Erbsünde. Ja. Wir erben auf natürlichem Wege dieses Gut. Die anderen würden es etwas anders sehen. Ich weiß nicht genau, wie die das verstehen. Es hat seine Gefahren, glaube ich. Aber sie würden vielleicht denken, dass der Mensch grundsätzlich gut gezeugt wird, aber dass irgendwie die Sünde noch hinzukommt. Ich glaube, die meisten von uns würden hier an dieser Stelle den lutherischen Weg einschlagen, nämlich dass auf natürlichem Wege wir die Tendenz von unseren Eltern übernehmen, die Tendenz zum Bösen, zur Sünde. Auf jeden Fall, wir müssen nicht wissen, wie. Ja. Es bleibt so. Es gibt noch andere Fragen, ich will nicht alle theologischen Probleme hier aufzeigen. Aber wir halten fest, ein Mensch sündigt und die ganze Welt von Menschen wird sündig. Und so, weil der Tod die Strafe für die Sünde ist, müssen jetzt Menschen ganz natürlich sterben, auch geistlich. Sodass der Tod zu allen Menschen hindurchdrang, auf welchen hin alle sündigten. Und jetzt kommt eine Klammer. Ich glaube, das ist das Beste, wenn wir hier eine Klammer verstehen. Die geht bis zum Ende oder in die Mitte von Vers 18, je nachdem. Auf jeden Fall bis Vers 18 etwa. Er begründet jetzt, was er gesagt hat. Er wird den Gedanken von Vers 12 bald wieder aufgreifen. Inzwischen befasst er sich mit dem, was Vers 12 er sagte. Denn vor dem Gesetz, was heißt das? In diesem Fall müssen wir sagen, vor Sinai. Ja. Wenn Paulus hier sagt, vor dem Gesetz, dann müssen wir an Sinai denken. Vor dem Geben des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes. Ja. Vor dem mosaischen Gesetz war die Sünde in der Welt. Aber Sünde wird nicht angerechnet, wo nicht Gesetz ist. Jedoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, die nicht mit gleicher Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild des Kommenden ist. Wenn jetzt Sünde doch verurteilt wird zwischen Adam und Mose, aufgrund wovon, wenn es kein Gesetz gibt? Es gab also doch Gesetz vor dem Gesetz. Sonst hätte die Sünde nicht verurteilt werden können. Sonst dürfte es nicht den Tod gegeben haben. Das heißt, man sündigt nicht genau so gegen dasselbe Gebot, wogegen Adam und Eva sündigte, aber man hat gesündigt gegen Gebot Gottes. Das ist in uns, sagt Paulus im Kapitel 2. Es ist ein Gesetz hineingeschrieben worden in unser Gewissen, und das kennt jeder. Ja. Es gibt also doch eine Art Gesetz, und dieses Gesetz hat man nicht gehalten, so musste man auch sterben. Und deshalb starben auch Menschen zwischen Adam und Mose. Obwohl das Sinai, diese besondere Form des Gesetzes, das Mose gegeben hatte, nicht gegeben worden war. Paulus will zeigen, dass Sünde und Tod kontinuierlich da gewesen sind. Unabhängig von der jüdischen Auffassung, wir leben im Gesetz. Ja? Nein, die Heiden leben auch vor einem Gesetz Gottes. Jeder Mensch ist Sünder. Und im Hintergrund will er sagen, meine Brüder, meine jüdischen Brüder, jeder von denen darf auch begnadigt werden, ja? Nicht nur ihr Juden, jeder. Er will ja zeigen, dass jeder derselbe Kandidat ist für das Heil. Jetzt kommt er auf Jesus zu sprechen und sagt, dass Adam nicht nur Sünde ausgelöst hat, sondern auch ein Vorbild ist des Kommenden. Jedoch verhält es sich mit dem Fehltritt nicht auf die Weise wie mit der Gnadengabe. In diesem Fall ist das Heil oder die Gerechtigkeit oder das ewige Leben die Gnadengabe. Denn wenn durch den Fehltritt des einen die vielen starben, vielmehr war die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die des einen Menschen, Jesus Christus, reich gegen die vielen. Mit anderen Worten, die Gnade ist größer denn die Sünde. Und nicht wie das durch den einen, der Sündigte kam, ist die Gabe. Denn auf der einen Seite wurde aus dem einen Fehltritt das Urteil zur Verurteilung, auf der anderen die Gnadengabe der Gerechtigkeit aus vielen Fehltritten zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge des Fehltrittes des einen der Tod durch den einen herrschte wie ein König, das griechische Wort bedeutet König sein, deshalb herrschen. Vielmehr werden die, die das Übermaß der Gnade und des Gerechtigkeitsgeschenkes empfangen, im Leben herrschen wie Könige. Herrlich. Ihr weist es schon den Weg, nicht nur Rechtfertigung vor Gott, sondern im Leben dürfen wir die Dynamik dieses Heils erleben. Das ist ein Guss, Empfang der Vergebung und dann siegreich leben können. Nun, wir müssen abschließen. Wir sind jetzt fast bis zum Ende von Vers 17. Da wollen wir es dann das nächste Mal aufgreifen. Es lohnt sich, hier stehen zu bleiben. Es würde nicht gut sein, jetzt noch schnell zum Schluss zu drängen. Aber Sie können die Verse lesen, einmal sehen, was Sie daraus holen können. Die sind unendlich reich, unendlich reich. Ich hoffe, dass ich sie besser verstehen kann. Römer 5, 12 bis 21 sind für mich dieser Text gehört zu denen, die ich nicht gut verstehe. Das heißt, ich könnte ihn nicht gliedern. Nun wollen wir noch einmal beten. Herr, das können wir hier entnehmen, dass deine Liebe, deine Gnade, deine Kraft, deine Gerechtigkeit viel stärker sind, denn das, was hinter uns liegt, worin noch viele unserer Freunde immer noch leben. O Herr, mögen wir doch die Kraft dieses neuen Lebens und dieser Gerechtigkeit in unserem Leben zeigen, sodass sie angezogen werden, und hilf uns auch darüber zu sprechen und es ihnen klar zu machen und sie zu gewinnen. Geh jetzt mit uns weiter in dieses Wochenende. Amen.